Wir sind links und launisch mit Josefine Ortlieb und Kira Braun.
Kommt die Kira dazu und ein paar Leute sind schon da. Ich freue mich total.
Hallo, liebe Fina.
Hallo, Kira. Na,
hallo.
Wie geht's?
Gut, es ist schön, dich zu sehen. Ich bin ein bisschen abgehetzt, muss ich sagen. Hab gerade alles just in time hier aufgebaut und freue mich jetzt sehr, dass wir im neuen Jahr zusammenkommen.
Ah, du siehst voll gut und fresh aus. Da muss ich noch mal kurz meine Haare shaken, damit ich da mithalten kann.
Das ist aber auch tatsächlich alles mehr Schein als Sein. Habe ich vor 10 Minuten hergerichtet. Ich war heute den ganzen Tag im Homeoffice, im Schlabberlook, ungeschminkt, wie sich das gehört. Habe jetzt gerade noch schnell eine Pressemitteilung von den Usos rausgehauen. Und deswegen auch die kleine Verspätung meinerseits.
Okay, aber eigentlich sind wir jetzt so früh dran, weil wir hatten ja eigentlich gesagt 19 Uhr, aber es gibt noch ein Geheimnis. Um 19 Uhr spielt der erste FC Saarbrücken. Und die fleißigen Zuschauer, Zuhörerinnen und Zuhörer, die wissen, dass mir das wichtig ist. Ich habe direkt eine Frage am Anfang an dich.
Oh, oh.
Und zwar, was ist eine Rückführungspatenschaft?
Kannst du mir mal schnell sagen, ob das in welchem Kontext das Wort entstanden ist?
Nee, sage ich dir nicht.
Also
das ist ja dann zu einfach.
Tatsächlich kenne ich nur Rückführungen im super krass negativen Kontext, nämlich Pushbacks, die zum Teil in der Geflüchtetenpolitik stattfinden. Also dass Menschen, die aufgegriffen werden, gewaltsam zurückgeführt werden. Also echt ein sehr, sehr negatives. Und kannst du noch mal das Wort sagen?
Rückführungspatenschaft.
Rückführungspatenschaft. Patenschaft würde ich jetzt mal prinzipiell mit was Positivem in Verbindung bringen. Also glaube ich nicht, dass es den asylpolitischen Kontext hat. Und da du von Fußball gesprochen hast, könnte es was damit zu tun haben. Aber
Ich sag direkt nein und ich sag direkt, um dich zu erlösen, dass du voll auf dem richtigen Weg warst, weil das beschreibt nämlich sozusagen, dieses Wort beschreibt den Fall, wenn europäische Länder sich weigern, in der Flüchtlingspolitik solidarisch zu sein und auch Flüchtlinge aufzunehmen, dass sie dann Rückführungspatenschaften, was wirklich irgendwie ein zynisches Wort ist, aufnehmen für andere Länder, um dort bei Abschiebungen zu unterstützen. Und das ist eins der Unwörter des Jahres, die heute gekürt worden.
Absolut zu Recht in der Sache. Und ich finde, das Wort kann nicht besser sein als ein Unwort, weil, wie ich gerade eben schon gesagt habe, es ist so verwirrend, dass es Patenschaft heißt, dass man versucht, mit was wahnsinnig unsolidarischem und Schlimmen noch einen positiven Gedanken bei den Leuten irgendwie hervorzurufen. Und das ist echt super
krass,
lost. Also gut, dass das
ja,
ein Unwort ist.
Finde ich auch krass. Und tatsächlich aber, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber das war jetzt kein Wort, was ich 2020 so krass wahrgenommen hatte. Also das war mir wirklich heute neu. Ne? Das ist ja oft bei den Jugendwörtern des Jahres auch so. Dann hört man die und denkt so, habe ich noch nie gehört. Ja.
Und ich kenne die Wörter immer, weil ich bin ja wahnsinnig
Du bist ja noch nah dran im Gegensatz zu mir. Aber bei dem Wort tatsächlich musste ich erstmal die Erklärung nachlesen. Ich glaube, das andere ist Corona-Leugner. Ich weiß es nicht, oder Corona, irgendwas rund um diese Corona Frage, aber voll gut. Also hast du extrem gut hergeleitet und hast damit eigentlich auch schon meine erste Frage mit Bravour gemeistert. Und dafür lasse ich heute die Rechenfrage weg, Kira.
Da bin ich echt wahnsinnig dankbar, Fine, muss ich sagen. da erwischst du mich immer auf dem falschen Fuß und bevor meine Mathe-Nachhilfestunden alle auch einzahlen, die ich mir jetzt hoffentlich bald nehme, können wir nicht mehr zu den Mathe-Fragen zurückkommen.
Ja, das wäre gut, wenn du noch aufgrund unserer Instagram-Live-Gespräche Mathe-Nachhilfen nehmen würdest. Das will ich natürlich nicht riskieren. Und was war denn eigentlich dein Lieblingswort 2020?
Ah, könnte man jetzt ja sehr polemisch was nehmen. Ich glaube, vielleicht Lockerungen ist noch immer was in einem guten, sehr positiven Kontext irgendwie für mich verbunden ist. Aber ist halt leider in Bezug auf Corona und es ist auch so schwierig, weil so viele Wörter im Sprachgebrauch oder sich generell in unserer Wahrnehmung momentan mit Corona beschäftigen. Von daher wäre mir eigentlich lieber gewesen, eins zu nennen, was nichts damit zu tun hat. Aber doch tatsächlich ist, glaube ich, eins meiner Lieblingswörter Lockerungen geworden, weil es einfach dafür steht, dass man ein Stück, sofern natürlich die Infektionslage und auch der Gesundheitsschutz das zulassen, aber ein Stück mehr an Qualitäten wieder zurückgewinnt. Und langsam geht's mir schon auch so. Ich muss sagen, ich bin ja immer noch in einer sehr guten, privilegierten Situation, darf im Homeoffice sein, was ja gerade auch vielen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern verwehrt wird. Ich bin nicht in Kurzarbeit, habe da irgendwie keine existenziellen Sorgen, aber trotzdem ist es ja so, dass man sich freut, auf den Gedanken wieder ins Restaurant zu gehen, Freundinnen und Freunde in größerer Runde zu treffen, auch ohne sich Sorgen zu machen, weil selbst als es noch erlaubt war, sich mit mehreren Leuten zu treffen, war es ja trotzdem so, dass man es nicht im vollen Maße genießen konnte. Man hat dann auf die Küsschen, auf die Umarmung verzichtet, hatte zwischendrin auch immer wieder Sorgen und Gedanken, kann ich mich anstecken, könnte ich jemanden anderen anstecken? Und ich glaube, deswegen stehen Lockerungen auch dafür, dass sich die Corona-Situation momentan verbessert hat, wenn es welche gibt, und dass die Infektionszahlen sinken. Von daher, glaube ich, ist das mein Wort.
Ist das dein offizielles Lieblingswort 2020?
Und deins wieder? Ja,
ist eigentlich eine gute Wahl. Ich habe gerade auch, ich habe mich gar nicht vorbereitet, dass ich mir selber was überlegt habe. Aber ich hatte jetzt als erstes das Wort voll im Kopf, weil ich mir irgendwie letztes Jahr, ich weiß nicht, angewöhnt habe, bei allem zu sagen, ja, voll. Ich glaube, das ist echt so ein Trendding irgendwie und ich glaube, das würde ich mir auch gerne in 2021 wieder abgewöhnen. Das ist auf jeden Fall ein Vorsatz, den ich habe, weil ich finde Vorsätze eigentlich sonst gar nicht so cool. Das ist nicht so mein Ding, weil ich glaube, keine Ahnung, man sollte sich das ganze Jahr über überlegen, was man ändern will. Aber ich glaube, du bist so ein Vorsatztyp, wenn ich mich richtig erinnere, Typin.
Schon
so,
ein bisschen.
Ja, ne?
Aber viele, weißt du, was mir gerade bei deinem voll aufgefallen ist? Ich hatte auch so ein Wort, das war früher krass. Das habe ich eigentlich ganz gut geschafft, das zu überwinden. Aber ich hatte mir ein Wort von dir angewöhnt, das du aber jetzt nicht mehr machst.
Und zwar?
So.
Ah ja.
Das hast du auch oft gesagt. Irgendwie merke ich das voll oft, wenn ich jetzt mit Leuten rede, ende ich Sätze mit so. Und dann habe ich gedacht, so, wo kommt es eigentlich her? Und du machst es gar nicht mehr. Aber das habe ich irgendwie, da merkt man halt schon, wenn man irgendwie viel in Kontakt ist, dass man auch so Dinge von anderen Leuten übernimmt, was ja auch positiv ist.
Ja, aber ich finde, das ist wirklich sowas, man muss aufpassen, dass man noch seine eigene Sprache ein bisschen behält. Das ist ja auch die Gefahr bei Politikerinnen und Politikern, das finde ich immer so krass. Man spricht immer davon, dass Politikerinnen und Politiker so einen ähnlichen Sprech haben, aber ich glaube, dass es weniger ist, weil sie irgendwie Dinge nicht klar sagen wollen, sondern weil man ja auch sehr viel Zeit in Diskussion mit anderen Politikerinnen und Politikern verbringt und sich so ein bisschen aneinander, ich sag mal, angleicht, ja, Dinge übernimmt, die einem vielleicht auch gut gefallen, aber dann merkt man nicht mehr, wie das halt auch seine eigene Art zu reden und zu sprechen beeinflusst. Und das ist immer so meine Analyse, wenn man sagt, es gibt so einen Politikersprech. Und da versuche ich immer, den mir nicht anzueignen und das nicht zu übernehmen, weil ich finde es wirklich wichtig, dass man seine eigene Art zu reden behält. So. Und das ist, glaube ich, so wirklich voll was Wichtiges. Aber nicht nur in der Politik, sondern auch immer. Und dass man auch keine Angst hat, wie man was ausdrückt, sondern es ist immer wichtig, seine Meinung zu sagen, auf jeden Fall.
Ja, ich glaube auch, nämlich gerade, was du gesagt hast, mit keine Angst haben, dass das ein wahnsinnig wichtiger Punkt ist. Weil ich glaube, das Gefährlichste wird oder ist es, wenn Politikerinnen und Politiker sich nicht mehr trauen, ihre Meinung an der Stelle zu sagen und Angst haben, dass sie damit nicht gut ankommen und deswegen im Vorhinein sich schon anders ausdrücken oder ihre Ideen anders kundtun. Ich glaube, das ist saugefährlich. Wenn man an der Stelle ist, dass man irgendwie Angst davor hat, ob es gut ist oder gut ankommt, was man sagt, glaube ich, dann hat man so ein bisschen auch seinen Kern verloren.
Ja, das stimmt. Aber wenn wir bei dem Thema Neujahrsvorsätze sind, und ich erkläre es mal ganz kurz, damit alle, die vielleicht jetzt heute neu zuschauen oder zuhören, das auch wissen, wir wechseln uns immer so ein bisschen ab mit Fragen. Und ich bin heute dran mit Fragen. Und ich würde da direkt anschließen. Und zwar habe ich gerade in den sozialen Medien mehrfach Politikerinnen und Politiker gesehen, die versucht haben, das Jahr 2020 in 60 Sekunden zusammenzufassen. Und das ist halt meine offizielle Challenge an dich. Ich guck mal, ob ich irgendwie noch eine Uhr finde, wo ich das stoppen kann.
Ach, schön.
Oh, scheiße.
Aber das ist gut, dass du gerade noch am Suchen bist, weil jetzt versuche ich mal ganz schnell 2020 nochmal Revue passieren zu lassen. Aber eigentlich...
Ich hab einen Geheimtipp. 2020 war relativ stark geprägt von der Corona-Pandemie.
Gut, dass du es sagst. Das hätten wir jetzt gerade. Da wäre ich jetzt so drauf gekommen.
Also ich finde nichts. Ich zähle sozusagen im Kopf mit. Ich weiß nicht, ob du noch... oder wir machen es so. Ich habe ein Angebot, damit es nicht zu schwer ist. Wir unterhalten uns erst... Und sozusagen zum Abschluss der Sendung machst du deine 60 Sekunden.
Okay.
Ja?
Ja.
Also in das Jahr 2020 in 60 Sekunden, weil man muss ja einfach sagen, es ist super viel passiert.
Ja.
Nicht nur letztes Jahr, sondern irgendwie krasserweise schon seit dem 1.1. diesem Jahr kann man ja echt schon sagen, ich habe es mir nochmal aufgeschrieben, so die ganze Frage rund um das Impfen, die Verlängerung des Lockdowns und sogar die Verschärfung an vielen Stellen, der Sturm aufs Kapitol in den USA, dann die Debatte rund um Homeoffice, rund um SGB II, die am Wochenende jetzt nochmal geführt wurde, dann irgendwie die mangelnde Auszahlung der Wirtschaftshilfen. Es gab echt viel, was jetzt schon, und wir haben heute irgendwie den 12. Januar, was in diesem Jahr schon politisch besprochen wurde.
Das stimmt.
Und das ist krass, oder?
Ja, man hat irgendwie, ich weiß nicht, ob das jetzt erst meine Wahrnehmung ist, weil ich mich so richtig krass aktiv politisch in den letzten Jahren engagiere, aber ich habe immer das Gefühl, es kommt gar nicht zur Ruhe und die Nachrichten überholen sich und überschlagen sich gerade nur so. Und man hat gerade angefangen, sich mit einem Thema zu beschäftigen und da irgendwie sich Gedanken zu machen und schon kommt das nächste Thema. Also man ist immer so ein bisschen auch getrieben zu reagieren und zu gucken, was eigentlich auf der ganzen Welt drumherum los ist. Und trotzdem schafft man es nicht, alle Sachen, die wichtig sind, auch lang genug auf dem Schirm zu behalten. Das hatten wir schon in der letzten Folge besprochen. Da hattest du ja auch die Geflüchteten angesprochen. Und genauso das Thema ist halt für mich immer wieder ein Beispiel dafür. Man hat so viel zu bewerkstelligen, jetzt gerade mit der Corona-Krise und den ganzen Problemen, politischen Problemen, wie jetzt Homeoffice und all den anderen Dingen, die du angesprochen hast, Wirtschaftshilfen, die auf einen einprasseln. Und trotzdem muss man den Fokus geschärft lassen und auch noch Probleme aus dem letzten Jahr, die immer noch da sind, aber über die halt nicht mehr in dieser Fülle berichtet wird, auf dem Schirm zu behalten. Also das ist echt krass.
Ja, ja. Und das Thema, was du ansprichst, ist natürlich auch ein ganz aktuelles, wenn wir uns die Situation der Geflüchteten nicht nur in Moria, sondern in dem Camp in Bosnien ist es, glaube ich.
Genau.
Kann den Namen, weiß ich gerade nicht mehr, hätte ich mir aufschreiben sollen, sieht, dann weiß man einfach schon, es ist nach wie vor so, dass die EU und die sozusagen die Grundidee der EU dort komplett versagt. Ich kann nur sagen, wir als SPD-Fraktion wollen das auch nochmal als Thema setzen. Wir hatten ja diesen Weihnachtsappell von irgendwie über 250 Bundestagsabgeordneten, nochmal die Situation der Geflüchteten, die jetzt nicht mehr in Moria sind, aber immer noch sich auf der Insel befinden und in viel, viel schlechteren Zuständen leben als vorher, als vor dem Brand und aber trotzdem in unglaublich schlimmen Zuständen leben. Und also ich finde, das ist wirklich so ein Thema, was einfach sehr weit wegrücken kann, wenn man sieht, was wir gerade hier zu besprechen haben. Und das ist aber, finde ich, bei dem Thema Impfen ähnlich. Also wir hatten jetzt eine Debatte rund ums Impfen. Also wie ist diese ganze Beschaffungsgeschichte eigentlich gelaufen? Wir sehen, dass bei uns zu wenig Impfstoff ankommt für das, was wir brauchen. Ich meine, irgendwo war es ein bisschen klar, dass das alles ein bisschen dauert, dass erstmal Produktion hochlaufen muss, damit Impfstoff produziert ist. Aber irgendwie hat man auch den Eindruck, dass es da Versäumnisse gab. Trotzdem muss man auch sagen, das habe ich heute Morgen nochmal im Radio gehört, dass damit gerechnet wird, dass in diesen ganzen Ländern, die in Afrika, die jetzt nicht die Infrastruktur haben, die wir haben, die sozusagen nicht das Gesundheitssystem haben, das wir haben, die keine starken Regierungen haben, so wie wir sie in Deutschland haben, die sich darum kümmern, dass dort es noch viel, viel länger dauern wird, bis dort eine Herdenimmunität hergestellt ist. Und das sind ganz persönliche Schicksale von jeder Person, die sozusagen dann immer noch von dem Virus bedroht ist. Aber wir müssen ja auch sehen, dass wir die Pandemie nur global bekämpfen können. Also klar können wir uns am Ende sagen, okay, jetzt ist in Deutschland jeder geimpft. Aber dann müssten wir alle sozusagen eine Mauer rund um Deutschland bauen und sagen, wir lassen keinen mehr rein und keinen mehr raus. Und dann sind wir die Insel der Glückseligen. Das wird halt einfach nicht funktionieren. So, wir leben in einer globalisierten Welt. Deswegen finde ich es total wichtig, dass das vielleicht auch nochmal in den Fokus mit reinkommt, dass die starken Länder bei der Impfstoff oder beim Impfen der Länder, die schwächer sind als wir, unterstützen. Das finde ich auch ein ganz wichtiges Thema, was auch nicht so richtig im Fokus war in den letzten Wochen.
Ja, und ich finde vor allem, das zeigt an einem Beispiel ganz schön, dass Corona auch einfach eine Gerechtigkeitskrise ist. Und das zeigt sich an ganz vielen Stellen. Und heute hat sie es, finde ich, auch schon wieder gezeigt, wenn zum Beispiel Markus Söder fordert, dass ab jetzt in Bayern sowohl im ÖPNV als auch im Einzelhandel FFP2-Masken getragen werden, dann ist das wahrscheinlich für den Gesundheitsschutz und für das Infektionsrisiko gut. Aber es ist halt für diejenigen Menschen, die sich das nicht leisten können, wahnsinnig schwierig. Und solange das nicht ausschließlich damit gekoppelt ist, dass das auch von der Landesregierung für die finanziell Schwächeren finanziert wird, finde ich, kann man sowas nicht fordern. Weil es zeigt halt mal wieder, diejenigen, die es sich gut leisten können, die können natürlich diese FFP2-Masken, die man auch nur eine gewisse Zeit anziehen kann, beschaffen. Die haben damit kein Problem. Aber für andere Leute ist es halt wirklich eine große Herausforderung. Und Corona hat ja auch schon davor gezeigt, dass es eben die, die sowieso schon viele Probleme hatten, prekär zum Beispiel beschäftigt waren, dass es die halt besonders trifft. Die haben als Erste ihre Nebenjobs verloren, die sind in Kurzarbeit gerutscht, die können jetzt nicht mehr richtig ihren Lebensunterhalt bewerkstelligen. Und das sind halt einfach Sachen, da vergisst man oft, dass es eben gerade für jene schwierig ist, die es sowieso schwer haben. Und das, finde ich, zeigt auch das Impfen, dass man da global nicht darüber nachdenkt, inwieweit ist die Impfstoffbeschaffung gerecht gewesen und wie hätte man es aufziehen müssen, um da überhaupt von Gerechtigkeit sprechen zu können.
Gut, ich meine, da ist jetzt, ich glaube, das kann man noch heilen, also bei der Frage Impfstoffbeschaffung und wie verteilen wir Impfstoff, man muss ja jetzt auch sagen, wir haben ja jetzt auch in der EU mehr als genug Impfstoff inzwischen nach einer Nachorder bestellt und man muss dann wirklich gucken, dass Überkapazitäten, wenn die Menschen hier geimpft sind, auch wirklich dann verteilt werden. Wir wirklich dann nicht sagen, wir feilschen um jeden Cent, sondern wir leisten Unterstützung in die anderen Länder. Das finde ich ein ganz wichtiger Punkt. Und was du angesprochen hast, ich erinnere mich daran, dass wir auch hier auf Instagram uns unterhalten haben, da ging es noch um die Einführung einer allgemeinen Maskenpflicht, also nicht diese Frage FFP2-Maske. Und da haben wir genau dasselbe gesagt. Ne? Also dann, das ist jetzt sozusagen die nächste Eskalationsstufe, um das mal so zu sagen. Aber auch damals habe ich mich schon gefragt, wie das mit den Masken gehen soll für Menschen, die halt einfach die finanziellen Mittel nicht haben. Ja, wobei man sagen muss, ich habe es heute irgendwo gelesen, so eine FFP2-Maske kostet, glaube ich, so um die 6 Euro. Also es ist natürlich nochmal was ganz anderes. Aber am Anfang waren ja die normalen Alltagsmasken, sage ich mal, auch noch sehr teuer. Ne? Also man kann echt nur hoffen, dass Markus Söder sich irgendeinen guten Weg einfallen lässt, um dann wirklich jedem was zur Verfügung zu stellen. So. Und B, dass diese Debatte nicht eine Debatte wird, die dann Leute davon abhält, einen Bus nutzen zu können. So, das kann halt am Ende nicht das Ergebnis sein und ist, ehrlich gesagt, glaube ich, gerade auch echt die falsche Debatte so an der Stelle.
Ja, da kann ich dir nur zustimmen. Ich habe mich gerade eben ein bisschen gefühlt wie der saarländische Horst Seehofer. Nee, beziehungsweise Markus Söder in dem Fall dann, weil wir als Jusos jetzt auch gefordert haben, dass man über eine FFP2-Maskenpflicht nachdenkt, gerade im Einzelhandel oder im ÖPNV, aber eben nur, wenn die Masken an finanziell Schwächere auch gebührenfrei und unbürokratisch abgegeben werden. Und erst dann kann man über so eine Pflicht, finde ich, auch debattieren. Ja. Weil am Anfang, als es um die, in Anführungszeichen, normale Maskenpflicht ging, haben auch alle gesagt, Und ich glaube, jetzt ist die Verfügbarkeit von FFP2-Masken einfach eine andere, als es damals war, zu dem Zeitpunkt. Ja. Und ich meine, wenn es hilft, die Zahlen zu senken, dann kann es sinnvoll sein. Also da bin ich mal gespannt, wie sich das jetzt entwickelt. Aber ich habe gerade bei uns im Chat gesehen, dass jemand über gebrauchte Geräte für die Schule gesprochen hat, dass man da die abgibt und sammelt. Das halte ich für eine super gute Idee, gerade weil man ja auch sieht, wenn wir nochmal zum Thema Gerechtigkeit zurückgehen, dass es auch in den Schulen einen Unterschied macht, wie Homeschooling funktionieren kann. Und jetzt gerade ist ja auch im Saarland nochmal krass die Debatte losgegangen, ob Präsenzpflicht jetzt schon richtig ist oder ob es das nicht ist. Und da bin ich halt auch der Meinung im Grundsatz, dass man schauen muss, dass eben die Bildungsgerechtigkeit erhalten bleibt. Und das kann halt nur gelingen, eigentlich, wenn wir im Präsenzunterricht sind oder wenn wir im Homeschooling sind und alle haben einen Ort zum Zurückziehen, wo man konzentriert und in Ruhe lernen kann und jeder hat halt ein digitales Endgerät und eine stabile Internetverbindung. Und ich weiß, wir wünschen uns das alle, aber an dem Punkt sind wir halt gerade nicht. Und ich finde, solange man den Punkt nicht erreicht hat, darf Homeschooling und auch Wechselunterricht kein Mittel sein, das zu lange oder irgendwie ewig gebraucht wird. Gerade weil wir ja auch als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten wissen, wie wichtig Bildung für Aufstieg ist und dass das in der Biografie einfach wahnsinnig viel ändert, wenn man da eine gute Betreuung erfährt.
Ja. Ja, voll, aber also ich finde ja immer so Ideen dann auch cool zu sammeln und so, wobei ich dann auch am Ende mir nicht vorstellen kann, wenn jetzt sozusagen, also klar, für die persönliche Nutzung und so sind, ist es super wichtig und dann können auch so Initiativen helfen, aber am Ende muss man, glaube ich, das wirklich auch konzentriert organisieren, dass man allen Endgeräte zur Verfügung stellt, dass die eingebunden sind ins, ins Netzwerk der Schule, ne? Also das ist sozusagen, weil ich glaube, am Ende muss man auch so ehrlich sein und sagen, dass es sehr, sehr schwierig ist, an jeder Schule auch ausgebildete Lehrer zu haben, die die ganze, die das ganze Netzwerk und die ganze Infrastruktur, die damit zusammenhängt. Also es ist ja nicht nur ein funktionierendes WLAN an einer Schule, sondern es geht ja auch darum, ich weiß nicht, wer in größeren Unternehmen arbeitet, der kennt das, ja. Also dann hat man ja immer mal wieder ein kleines Problem mit seinem Outlook und mit seinem Zugang zu irgendwelchen Plattformen und so. Und ich glaube, da brauchen halt auch Leute, die das können am Ende und nicht irgendwie ein Boost so. Das ist wirklich so, also ne, geht nicht darum, dass ich das scheiße finde, wie das jetzt gerade jemand schreibt, sondern ich glaube halt einfach, es muss gut organisiert sein, damit es für jeden funktioniert, weil sonst sind auch wieder nur diejenigen im Vorteil, die irgendwie sich sehr, sehr gute Geräte leisten können, deren Eltern sich sehr, sehr gut um alles kümmern können. Und das ist ja genau nicht der Ansatz. So. Ja. Und bei der Schulbuchausleihe funktioniert es ja auch für jeden, also muss es auch am Ende bei der Frage Endgeräteabgabe für jeden funktionieren, meiner Meinung nach.
Ja, total. Du hast ja gerade auch über Qualifikation von Lehrpersonal gesprochen und das ist ja auch sowas. Homeschooling heißt ja nicht, man schickt irgendwie ein Arbeitsblatt rum und Schülerinnen und Schüler sollen es irgendwie selbstständig ausfüllen, sondern es geht ja auch darum, irgendwie wirklich Inhalte rüberzubringen und sowas muss halt einfach ordentlich aufbereitet werden und das läuft ja an manchen Schulen wahnsinnig gut, wo auch Abiturklassen sagen, sie fühlen sich gut vorbereitet durch Digitalunterricht, aber es gibt halt immer noch Lehrkräfte, die der ganzen Digitalisierung irgendwie nicht gewachsen sind und einfach die Skills nicht mitbringen, einen guten digitalen Unterricht anzubieten. Und deswegen muss auch da halt dringend nachjustiert werden. Und auch wenn die Corona-Krise ja abklingt oder sogar vorbei ist, muss man trotzdem weiter an digitalen Angeboten irgendwie feilen und gucken, dass man das optimiert. So.
Also tatsächlich, aber ich glaube, man wird da auch so oder so jetzt viel aus der Zeit mitnehmen. Also ich meine, wir werden nicht mehr in ein nicht digitales Zeitalter zurückfallen, ne? Absolut. Das muss man ganz klar sagen, dass das wird massiv was verändern. Trotzdem ist es einfach super krass, wie viel Ungerechtigkeiten jeden Tag durch diese Pandemie immer noch offengelegt werden. Das ist wirklich zum Verrücktwerden, finde ich auch. Und zeigt mir aber auch, dass wir einen starken Staat brauchen, der in die Zukunft gerade unserer Kinder investiert und der sich darum kümmert, dass irgendwie die Gesellschaft zusammenhält. Weil ich glaube, sonst ne, kann so eine Krise nicht überstanden werden. Und das ist für mich irgendwie, also wenn ich jetzt deine Challenge hätte von wegen 2020 in 60 Sekunden zusammenfassen, dann würde ich genau das sagen.
Kommt ja noch auf mich zu.
Ja. Ja. Dann Dann würde ich genau das sagen. Von daher ist das nur ein kleiner Tipp an dich, Kira.
Danke.
Genau, dann wäre ich noch mal dran. Vielleicht kommen wir mal zu dem Sturm auf das Kapitol in den USA. Das hat uns, glaube ich, alle letzte Woche eine ganze Nacht lang beschäftigt und auch darüber hinaus. Also ich habe den Schock immer noch nicht aus den Knochen von diesen Bildern und muss echt sagen, das war krass, aber auch krass, was das für Leute waren. Da hat man sich teilweise an Karneval zurück erinnert gefühlt. So, also es ist ja wirklich, wie die da rumgelaufen sind. Und, also ich würde dir fast die Frage stellen, wenn Karneval dieses Jahr stattfinden würde in gewohnter Form, welches Kostüm du auswählen würdest.
Also wenn es nicht so wahnsinnig tragisch und schlimm wäre, dann wäre es eigentlich echt ein richtig witziges und gutes Kostüm. Aber ich glaube, ich würde über diese Brücke nicht gehen, einfach weil ich so erschreckend fand, was sich dazu getragen hat und wie schlimm das ist. Also ich glaube, es sind zwei Kategorien von Menschen, die da gerade irgendwie am Agieren sind. Eine Gruppe, die wirklich diesen Verschwörungsglauben teilen und die auf Monate, wenn nicht sogar jahrelange Propaganda von Donald Trump reingefallen sind, die von einer tatsächlich gestohlenen Wahl ausgehen und das Gefühl haben, sie tun der Demokratie damit einen Gefallen und treten ja gerade für ihre demokratischen Rechte ein. Ich glaube, eine Gruppe davon war vor dem Kapitol zu finden. Und ich glaube, die andere Gruppe, wo auch viele jetzige RepublikanerInnen drunter sind, die das Ganze versuchen für sich zu nutzen und einfach denken, dass sie auf die Anhängerschaft von Trump weiterhin angewiesen sind und es deswegen geschehen lassen. Es gab ja dann auch so skurrile Aussagen von manchen Republikanern, Halleluja, dass sie eigentlich das Ergebnis aus einigen Staaten nicht anerkennen wollten, aber dann, als die Bilder geschehen sind, es doch getan haben. Und das zeigt ja eigentlich, wie absurd das ist. Entweder man glaubt, dass die Wahl ordentlich abgelaufen ist, oder man glaubt es nicht. Aber eigentlich dürften solche Bilder
Es hat ja nichts mit Glaube zu tun, Kira. Das muss man auch mal so sagen. Ne? Es ist ja keine Glaubensfrage, von der wir hier reden. Ne?
Aber entweder also man geht davon aus, es ist so oder es ist so nicht. Und das irgendwie dann festzumachen an einer stürmenden Meute und sozusagen das als letzten Point of No Return zu nehmen und zu sagen, okay, jetzt kann ich es nicht mehr anders behaupten. Das ist, finde ich, sowas, was da offengelegt wurde, was echt wahnsinnig gefährlich ist. Und die Bilder waren einfach schockierend und es zeigt halt auch, dass es ein wahnsinniges Problem im Sicherheitsapparat gibt. Ich frage mich, wie so das Kapitol, obwohl klar war, dass es zu Ausschreitungen kommen kann, nicht ordentlich gesichert war. Wenn man mal die Black Lives Matter Bilder anschaut, was da vom Kapitol auf den Stufen gestanden hat.
Du weißt, dass das auch, weil das ist nämlich auch ein Fake, ne? Also das ist, das war von einem Lincoln-Zentrum. Das ist kein Vergleich. Ja, also man muss echt aufpassen, weil das ist mir aufgefallen. Also erstmal meine Frage eben war nur eine Scherzfrage und nicht ernst zu nehmen. Aber das ist mir aufgefallen, ja, dass alle sozusagen gesagt haben, das, was da passiert ist, ist durch diese ganzen Fake News und durch das, was in den sozialen Medien entstanden ist, an so sozusagen komischen Gruppierungen, die sich da gegenseitig durch Falschinformationen, durch Lügen, durch Verschwörungserzählungen jazzen, sage ich mal. Aber auf der anderen Seite muss man auch immer ein bisschen seine Quellen prüfen, weil mir aufgefallen ist, dass wiederum in dieser Debatte auch wieder ganz viel weitergegeben wurde, was sozusagen zum Beispiel, ne, das ist jetzt wieder gerade auch zum Beispiel das Bild, das du nennst, das hat, glaube ich, jeder im Kopf. Und ich glaube, das wird sogar in der Tagesschau gezeigt, dass das nicht das Kapitol ist, das so geschützt wurde.
Aber abgesehen davon, selbst wenn das so ist, also glaube ich dir natürlich, ist dann auch wichtig, dass man das an der Stelle richtig stellt. Aber trotzdem ist es so, dass mit einer ganz anderen Härte an anderen Stellen vorgegangen wird. Da zum Beispiel zum Beispiel bei den Black Lives Matter Demos, aber auch als Donald Trump einmal für ein Statement vor so eine Kirchengemeinde irgendwie getreten ist, wo man dann den Weg sozusagen fast freigeknüppelt hat. Das war eine ganz andere Herangehensweise als die, die wir da am Kapitol gesehen haben. Und so oder so, finde ich, ist die Frage legitim, wenn mit Ausschreitungen zu rechnen ist, dass dann eigentlich ein Regierungs- bzw. Parlamentsgebäude ordentlich gesichert sein muss. Und das ist, finde ich, schon ein Versagen. Und da muss man einfach schauen, wie kann das passieren? Ist das ein strukturelles Problem? Hat sich da irgendwie eine Blindheit auf dem rechten Auge eingeschlichen? Und was tut man jetzt? Weil das habe ich halt auch auf Twitter ganz oft gelesen und es stimmt, es war ein weißes Privileg, dass man lebend rein und rausgekommen ist aus dem Kapitol. Ich will nicht wissen, wie welche Bilder da gewesen wären, wenn das Black oder People of Color gewesen wären. Und das ist, finde ich, auch was, was zum Teil der Wahrheit irgendwie dazugehört.
Ja, voll. Also gebe ich dir auch recht, dem will ich auch gar nicht widersprechen. Das hat ja den Eindruck gemacht, und es gab ja auch dann so Bilder wie Fotos mit Polizisten, Polizistinnen und Polizisten gemacht wurden, ne, von Menschen, die dieses Gebäude gestürmt haben. Und da hat man schon irgendwie gerade gedacht, was ist jetzt hier los? Und dass es in den USA ein strukturelles Problem gibt, was wirklich, wirklich massiv ist, hat man ja auch an den ganzen Demonstrationen gesehen in dem letzten Jahr. Und ich glaube, das ist wirklich so, dass, also, ne, weiß gar nicht, ob man noch davon reden kann, naja, auf dem rechten Auge blind, oder ob das wirklich einfach tiefgehender struktureller Rassismus ist, der wahrscheinlich in den USA nochmal historisch ganz anders bedingt ist, als er bei uns ist. Aber, und da muss ich sagen, das habe ich für mich in dem Moment auch nochmal verstanden. Ich hatte dann auch sowas getwittert, ne, von wegen der Sicherheitsapparat in den USA und so. Und dann ist mir aber auch nochmal klar geworden, dass es ja auch immer ganz klug ist, sich an seine eigene Nase zu packen und auch nochmal hier zu gucken, wie das ist, ne? Also auch hier erleben wir Polizeigruppen, die irgendwie von rechten Kommentaren durchsetzt sind, und so WhatsApp-Gruppen. Absolut. Und immer wieder problematische Situationen für Menschen, die schwarz sind, die ganz andere Erfahrungen machen als wir vielleicht, wir beide. Und deswegen sollten wir da nicht so, ne, mit dem Finger aufeinander zeigen. Aber was ich so für mich auch mitgenommen habe, ist sozusagen, dass diese Frage nach Demokratie, dass man die nicht als selbstverständlich nehmen darf. Mhm. Also dass es da wirklich auch die unbedingte Notwendigkeit gibt, das immer wieder zu verteidigen. Mhm. Und auch immer wieder das, genauso wie wir das jetzt machen, zu besprechen, ja, was bedeutet das für die Demokratie? Ist es, also ich meine, es gab eine Art von legitimen Protest, den kann ja jeder haben. Du hast eben gesagt, man glaubt das entweder oder man glaubt das nicht. Das sehe ich zwar ein bisschen anders, weil es nichts mit Glaube zu tun hat, aber es ist ja okay, dass Leute
das sehe ich auch da so. Also natürlich
auf die Straße gehen.
Nichts mit Glauben zu tun,
genau,
wie es ist. Aber,
das Ding ist, ich glaube, es gibt halt für alles eine Grenze. So. Und das haben wir ja auch ich glaube, wir haben das hier auch miteinander diskutiert, ne? Also bei dieser Frage, ist es okay, manche Demonstrationen, manche Versammlungsfreiheiten einzuschränken? Oder ist das nicht okay? Und ich finde, dieses Ereignis hat nochmal auch ein bisschen bewiesen, dass es an manchen Stellen wirklich notwendig ist, um schwere, schwere Straftaten,
Schäden
und am Ende auch Menschenleben zu schützen, also Tote zu verhindern, so, dass es schon auch notwendig ist, an manchen Stellen, also ich meine, dieses jeder hat Freiheiten, aber die enden halt auch irgendwo.
Ja.
Und das habe ich auch nochmal so für mich mitgenommen. Und die Frage halt, was das sozusagen auch langfristig für dieses Land bedeutet und ob dieses Land nochmal zusammengeführt werden kann, wobei ich da immer sehr vorsichtig bin. Ich war einmal in meinem Leben in den USA, kenne natürlich auch verschiedene Menschen, die dort unterwegs sind, kenne Politikerinnen und Politiker und bin immer so ein bisschen, versuche mich zurückzuhalten mit so einem urteilenden Ding, weil ich glaube, dass das einfach auch nicht angesagt ist an der Stelle. Eher so ein unterstützendes Ding und so. Wir sind solidarisch mit denjenigen, die dort die Demokratie verteidigen, jeden Tag und super mutig sind, so.
Ja, den kann ich mich wirklich nur anschließen. Und ja, wie du sagst, man sollte halt aufpassen mit dem Moralzeigefinger, bevor man den irgendwie erhebt, und eigentlich auch mal schauen, was eigentlich hier passiert. Und da gibt's, wie du sagst, mit rechten WhatsApp-Gruppen und ja, allein NSU-Akten und Ähnliches auch wirklich viel, was man erstmal hier anprangern und verbessern müsste.
Auf jeden Fall. Soll ich dir mal eine bisschen leichtere Frage stellen? Das da war jetzt harter Tobak, aber wichtig zu besprechen, das muss man ja auch ganz klar sagen. Und genau, eine ganz leichte Frage ist, welcher berühmten Person, egal welche Art von Berühmtheit, würdest du gerne eine Frage stellen und was wäre diese Frage?
Schwierig, das ist auch keine leichte Frage, Fina.
Fand ich jetzt voll. Okay, Kira, das ist jetzt hier lange Pausen gehen in so einem Format so. Nicht. Das geht einfach
lange
nicht.
Lange Pause geht nicht. Boah, Fina, das ist eine tatsächlich schwierige Frage. Fällt dir da direkt jemand ein, wo du sagst,
klar.
Echt?
Klar.
Dann erzähl mir mal bitte.
Ich glaube, ich würde Shakira irgendwas fragen.
Nee. Wenn du eine Frage fragen kannst, dann Shakira, nee. Ich glaube, ich würde Michelle Obama oder so eine Frage stellen, weil ich
das war jetzt
super.
Klar,
nee, ich habe auch eine ganz gute Frage, glaube ich.
Ja, okay.
Ich glaube, was mich da richtig abfacken würde, ist, wenn du dann einen Mann hast, der Präsident ist und bestimmt beraten die sich auch abends und reden halt darüber. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die immer gute Anstöße gegeben hat und gute Initiativen irgendwie hatte, aber dann ja doch das nicht für sich irgendwie geltend machen kann, sondern eher immer mit so karitativen Dingen, Stiftungen, guck mal, ich treffe mich so und so, was ja auch wahnsinnig cool ist und sie hat ja auch echt in ihrer Amtszeit viel gemacht. Aber ich glaube, wenn du dann so eine politische Ideengeberin auch bist, was man ja oft irgendwie auch in Partnerschaften hat, dass jemand mal ein gutes Argument anführt oder so, wie das dann ist, wie sich das anfühlt.
Oh ja. Verstehe ich. Also vor allen Dingen auch die Frage, wie schwer es ist, sich zurückzuhalten. Das finde ich krass, ne? Also wenn du weißt, du kannst eigentlich, also es gibt vielleicht gerade ein Thema, das bewegt dich so und das würdest du gerne bewerten oder würdest dich da gerne zu öffentlich äußern und du weißt, in deiner Position geht das nicht, ja? So, da muss man echt sagen, dass das bestimmt keine leichte Situation ist. Ja, also ich wollte jetzt schon so ein bisschen machen, jetzt von wegen, ne, dass du jetzt nicht irgendeine Frage an Beyoncé hast oder sowas.
Und was fragst du Shakira, wie sie,
wie sie
ihren Hüftschlag hinkriegt?
Nein, das weiß ich noch nicht, aber ich glaube, du hast recht. Ich glaube, weil die Antwort wäre vielleicht auch nicht so inspirierend, wie ich mir das wünschen würde. Also, das könnte sein.
Das aber ist schwierig, weil man ja auch manchmal die Frage gestellt kriegt, mit welcher Persönlichkeit oder mit welcher Person, tot oder lebendig, man zu Abend essen wollen würde. Und das wird ja auch oft als simple
die Frage.
Frage
hat mir noch niemand gestellt. Nee.
Ich finde, das ist so voll die...
Die klassische...
Voll die Icebreaker-Frage. Und die fand ich auch immer wahnsinnig schwierig zu beantworten. Natürlich gibt es viele Leute, an die ich da denke, aber sich dann festzulegen, wenn du nur eine Möglichkeit hast... Super schwierig.
Das ist wirklich schwierig. Ach, ich glaube, ich würde trotzdem Shakira auswählen, aber okay.
Ist ja auch sehr sympathisch.
Ist ja mein Problem, muss ich sagen. Ist ja mein Problem, aber da muss man sagen, habe ich ja jetzt auch schon einige Fragen abgearbeitet für heute.
Aber Fina, ich habe eine Frage noch.
Ja.
Was ist denn da los? Warum sind die November- bzw. Dezemberhilfen nicht ausgezahlt? Also mal im Ernst.
Das ist unglaublich, ne? Die Novemberhilfen, die im Januar immer noch nicht auf dem Konto sind. Und muss man echt sagen, dass das, da mache ich mir echt Sorgen, dass das gerade so innerhalb der betroffenen Gruppen da, also ob es jetzt Gastronomen sind oder andere Gruppen, die von Schließungen betroffen sind, dass die sich langsam, also auch von diesem, ne, wir akzeptieren das, wir finden das okay, dass geschlossen wurde, dass die sich langsam davon verabschieden und sauer werden, das kann ich wirklich richtig gut nachvollziehen, ja. Weil, und das, wir haben ja hier hin und her gerechnet, du hast dich sehr gut in Rechenaufgaben geschlagen, wie hoch, wenn du Unternehmerin wärst, deine Corona-Unterstützung im November oder im Dezember wäre.
wirklich vorbildmäßig gemacht, aber wenn du das rechnest, ja, und dann erstmal nochmal durchatmen kannst und weißt, du kannst weiterhin deine Miete zahlen, du kannst weiterhin deine ganzen Kosten tragen, du kannst vielleicht auch viele deiner Beschäftigten, die jetzt nicht unter das Kurzarbeitergeld fallen, weiter beschäftigen. Also es ist ja auch so eine Frage, die man sich da stellt und die man bestimmt dann auch entscheidet, wenn man sagt, okay, das reicht am Ende für all die Sachen, die mir als Unternehmerin am Herz liegen würden, dann ist es einfach super krass festzustellen. Also heute auf sein Konto zu gucken, ist immer noch nichts da. Mhm. Das sind 2 Monate ohne Einkünfte. Und ich finde es krass, weil offensichtlich es ja technische Probleme nach irgendwie 2 Monate Vorbereitungszeit ist einfach ein Armutszeugnis an der Stelle. Mhm. Und ich frage mich echt, wie das passieren kann. Ich glaube, da muss man am Ende auch mal
aufgearbeitet werden.
Genau, das muss man definitiv aufarbeiten. Mhm. Hilft den Leuten nichts, die jetzt davon betroffen sind, die halt dieses Geld noch nicht haben. Und das sind ja dann jetzt erstmal die Novemberhilfen. Und dann müssen ja nochmal die Dezemberhilfen ausgezahlt werden. Mhm. Ich hoffe nicht, dass der Peter Altmaier dann noch auf seinem Computer dann nochmal irgendwas umprogrammieren muss, sondern dass das jetzt wirklich in einem Rutsch geht, weil dann werden sich viele einfach nicht mehr halten können. So. Mhm. Und das ist halt irgendwie nicht die Message, die wir ausgesendet haben, als wir im November diese Entscheidung getroffen haben, als wir im Dezember die Entscheidung getroffen
und haben. Und unbürokratisch, so. Genau, das war ja eigentlich das, was halt auch das große Verständnis von vielen ausgelöst hat, dass viele gesagt haben, ja, ich erkenne an, dass die Maßnahmen wichtig sind und dass wir irgendwie leider schließen müssen, auch wenn es schwierig ist. Aber dafür hat man halt die Zusage vom Staat bekommen und dass es dann irgendwie nach Monaten immer noch nicht funktioniert, man Existenzängste hat durchgehend, man nicht mehr weiß, wie man Rechnungen bezahlen soll. Natürlich trägt das nicht zu Verständnis für Corona-Maßnahmen weiterhin bei. Also ganz im Gegenteil. Und eigentlich ist ja genau das, was wir brauchen, um aus der Krise zu kommen, nämlich weiterhin irgendwie Verständnis, Solidarität und den nötigen Zusammenhalt zu sagen, ich verzichte halt auf Dinge, damit die Menschen, die nicht gut durch diese Corona-Krise kommen, es irgendwie leichter haben. Und das ist halt sowas, das kann ich nicht verstehen. Und
nee, also ich meine, das ist aber halt auch so, ne, Digitalisierungswüste Deutschland, wir haben das jetzt gesehen bei dem Impfstart im Saarland, also bei dem Impftermine buchen Ding da, was auch eine totale Katastrophe ist, was das Gesundheitsministerium auch nicht gut gemacht hat einfach, ja. Also ich glaube, weil sie sich halt an manchen Stellen vielleicht auch nicht mal wirklich dieses System durchgegangen ist. Also es ist vielleicht so blöd, aber auch blöd, so blöd wie einfach, dass man das System einfach mal durchspielt und dass man es mal austestet, ja, also manchmal habe ich das Gefühl, genau an so Sachen hängt das und das ist schon krass, wenn du dir überlegst, wie du dein Leben gestaltest, du hast für alles eine App, du kannst, du kannst alles über eine App regeln, du kannst dein ganzes Leben regeln und das funktioniert, ja,
mehr oder weniger.
Ja, okay, manchmal geht da auch mal was schief oder man weiß dann doch nicht, mit welchen mit welcher Aufnahme-App man für seinen Podcast irgendwas aufnehmen will. Das passiert natürlich auch. Aber das ist doch die Realität. Das ist die Realität in deinem Leben, das ist die Realität in meinem Leben und bei so super existenziellen Sachen, wie wann kriege ich meinen Termin zum Impfen, wie wann wird mir mein Geld ausgezahlt, funktioniert das nicht, ja, und ich finde es krass, weil diese Soforthilfen im März, die liefen ja über das Land, in dem Fall dann halt über das Wirtschaftsministerium im Saarland, zum Beispiel bei uns, und das hat ja echt geklappt, also hatte ich ja innerhalb von wenigen Tagen, zum Teil bei manchen waren es auch 1-2 Wochen, dieses Geld auf dem Konto, und dann ist es natürlich noch unverständlicher, wie das jetzt nicht funktionieren kann, wenn das auf der Bundesebene geregelt wird. Und ich finde, du hast es eben gesagt, das muss man auf jeden Fall aufarbeiten, weil das kann nicht sein, dass das jetzt so läuft und dann einfach so durchläuft, als wäre das nichts. So.
Ja, vielleicht kann die Anke, unsere Wirtschaftsministerin, einfach mal bei Peter Altmaier auf die saarländische Art sozusagen durchklingeln und da ein paar Starthilfen für die Auszahlung geben. Das wäre doch sehr wünschenswert.
Man muss ja sagen, sie kann es halt einfach. Das haben wir gesehen und da hat es funktioniert. Und aber wie gesagt, ich glaube, das hat auch viel echt mit dieser Digitalisierungsfrage und ja, das wird alles sehr kompliziert und komplex sein, aber ich glaube wirklich, dass wir hier genügend Menschen, Firmen hätten, die das halt irgendwie gut organisieren können. Man muss sich halt echt früh genug dran setzen und sich das wirklich überlegen, wie das funktionieren kann am Ende. Und der erste FC Saarbrücken führt, Kira.
Ja, es tut mir wirklich leid, dass wir jetzt da den Anpfiff verpasst haben. Nee, aber die hatten doch auch so eine kleine Krise. Ja, ich wollte gerade sagen, eine User-Reihe. Aber die sind aber Platz 6, oder? Fine, guck mal, dass ich sowas weiß. Sind die nicht
super gut, Kira?
Das stimmt, oder? Ja. Habe ich nach dem letzten Spiel, hat es mich nämlich interessiert, und da habe ich mal in der dritten Bundesliga in der Tabelle nachgeschaut.
Ja.
Und da muss ich sagen, da war ich doch positiv überrascht. Platz 6, das kann sich doch sehen lassen.
Also in der Live-Tabelle.
Für der FCS.
In der Live-Tabelle sind sie sogar Fünfter, kann ich nur sagen. Aber nur wenn sie jetzt dieses 1-0 nach Hause holen. Krass, also.
Ich drück die
Daumen. Spielen erst seit 7 Minuten, alles gut. Nee, aber das ist wirklich so ein Thema, das regt mich auf total, ne? Also weil, das wissen ja auch ganz viele von denen, die regelmäßig zuschauen, ich ja auch aus einem Familienunternehmen sozusagen komme und täglich mit meiner Mutter darüber telefoniere, und die hat einen kleinen Restaurantbetrieb, und da kriege ich natürlich live mit, was das bedeutet. Und meine Mutter hat mich wirklich, bevor wir im November die Schließung beschlossen haben, war meine Mutter so jemand, der mich vorher schon angerufen hat, gesagt hat, ihr müsst zumachen, das geht so nicht weiter. Das macht mir total Angst. Wir brauchen jetzt irgendwie politische Entscheidungen, und die eine hohe Akzeptanz für die Maßnahmen hat, aber jetzt wirklich an so einen Punkt kommt, wo ich das Gefühl habe, das könnte, also ne, nicht, weil sie irgendwie das Infektionsgeschehen gerade nicht ernst, sondern weil sie sagt, ich bin halt jetzt in der Situation, wo ich wieder Geld verdienen muss.
Da geht es ums Überleben wirtschaftlich.
Genau.
Und natürlich verändert das eine Perspektive. Menschen, die sich irgendwie Sorgen machen müssen darum, ob sie irgendwie den nächsten Monat, die nächste Miete, wie auch immer schaffen, die haben halt einfach nicht Kapazitäten, sich um andere Dinge Sorgen zu machen. Und deswegen fand ich jetzt auch am Wochenende den Vorstoß ganz gut, nochmal darüber zu diskutieren, wie das bei der Sicherung mit Hartz IV abläuft. Davon abgesehen, dass ich sowieso eine große Freundin davon wäre, Hartz IV zu überwinden und ein ganz neues Sicherungssystem zu schaffen. Aber also da ging es vor allem um Langzeitarbeitslose, oder?
Nee, also es ging, also ich meine, man muss, glaube ich, so von drei Sachen ausgehen. Zum einen, das ist ja so, wir haben ja jetzt so einen vereinfachten Zugang zum SGB-II beschlossen, also dass du ein sehr hohes Schonvermögen hast und dass du am Anfang, dass die Größe deiner Wohnung nicht bewertet wird, sage ich mal, wenn du den Zugang zu Hartz IV, das ist super wichtig für die ganzen Solo-Selbstständigen, über die wir ja auch immer wieder reden. Dann ist es ja so, dass es Urteile vom Bundesverfassungsgericht gab, dass die Sanktionen für Menschen unter 25 beziehungsweise eine komplette, also die komplette Streichung über Sanktionen von Hartz IV
verfassungswidrig
ist, genau. Und es geht sowieso darum, dieses System jetzt gerade in dieser Situation zukunftsfähig aufzustellen. Das sind so drei Voraussetzungen, die man sich an der Stelle überlegen muss. Und die haben, glaube ich, am Ende dazu geführt, dass wir jetzt über einen Gesetzentwurf diskutieren, der, glaube ich, super ausgewogen ist. Zum einen wollen wir nicht einfach sagen, okay, wir verlängern jetzt diesen vereinfachten Zugang, das wird notwendig sein und am Ende ist das das Mindeste, was wir tun müssen, sondern wir sagen, für alle Menschen, die jetzt neu dazukommen, aber auch in Zukunft, also nicht nur in dieser Krise, sondern auch in Zukunft, für die, denen geben wir 2 Jahre ein Schonvermögen oder die Möglichkeit eines Schonvermögens und überprüfen 2 Jahre nicht bis ins kleinste Detail ihre Wohnverhältnisse, sondern lassen die erstmal, wenn sie wirklich in einer Krisensituation sind, in dieser Krise unterstützen wir sie direkt. So, nicht mit einem extrem bürokratischen Weg und ich muss dann und dann muss ich im Zweifel noch umziehen und dann muss ich im Zweifel noch dies und jenes, sondern erstmal, du bist in einer Krise, du kriegst Unterstützung vom Staat. So, das ist das Erste, was vorgeschlagen ist, was ich total gut finde, weil das halt wirklich genau das ist, was du sagst. Wir müssen halt weg von diesem Hartz IV, jeder hat davor Angst, System, hin zu
einem Stigmatisierung damit.
Genau, ne, hin zu so einer Art BürgerInnengeld, das halt wirklich für die Leute funktioniert, wenn es gerade im Leben mal nicht gut läuft und wenn es gerade hakt. So.
Aber dass ich raten, das ist wahrscheinlich mit der Union halt gerade nicht zu machen.
Die finden das schon nicht in Ordnung, ja. Weil die fangen ja dann immer wieder direkt mit dem Märchen an, naja, dann missbrauchen alle dieses System. Und
weil es der Geier dahinter. Genau. Das ist so krass.
Genau, und deswegen ist das natürlich echt, wird das sehr schwierig. Also das ist der erste Punkt, der schwierig wird, dann halt dieser Punkt, den das Bundesverfassungsgericht uns jetzt mit den Sanktionen aufgegeben wird. Ich glaube, da muss man halt was ändern. Das kann man ja dann gerade mit diesen Sanktionen für unter 25-Jährige, die halt viel härter sind, was irgendwie meiner Logik widerspricht, weil gerade bei jungen Menschen, da müssen wir doch noch gucken, dass wir die nicht verlieren.
Anreize schaffen.
Genau.
Ne? Und nicht eher so,
robust noch härter.
Dieses, ja. Das oder halt noch wirklich, mehr sagen, ich lasse also
so Erziehung, also autoritäre Erziehung, wir zeigen
genau jetzt, das Gegenteil, lang geht. Ja. Das sagt man doch von früh auf, wenn man Rauchen verbietet, wird geraucht. So, ne? Und genauso ist es ja auch. Ich finde, man sollte halt eher Anreize schaffen, um halt junge Menschen auf den Arbeitsmarkt irgendwie zu bekommen. Das ist echt gut, dass es diese Entscheidung auf jeden Fall gibt.
Genau, das sind halt so Sachen, die halt in so einer SGB-II-Reform dringend getan werden muss. Und wie du sagst, ich habe jetzt keine direkten Erwiderungen der Union gehört. Ich habe, keine Ahnung, nur wieder Aussagen von Paul Ziemiak gehört, der sagt, naja, die SPD, deren Debatten finden ja nicht mehr in der Mitte der Gesellschaft statt. Und ich glaube, er versteht nicht, welche Debatten wir eigentlich führen, nämlich Gerechtigkeitsdebatten, die dringend notwendig sind zu führen, gerade in der Krise und halt auch irgendwie, um wieder gut rauszukommen aus der Krise. Und
Apropos Krise und rauskommen und Jürgens Kommentar, das ist nämlich eine richtig gute Sache heute aus dem Saarland, um jetzt mal noch auf eine gute Nachricht einzugehen. Das Solidarsemester kommt jetzt hier auch. Da haben sich jetzt die SPD und die CDU-Fraktion drauf geeinigt, aber vor allem auch, weil Jürgen da viel Druck gemacht hat. Und da geht es ja vor allem darum, dass Studierende jetzt im vergangenen Sommersemester, aber auch jetzt im Wintersemester einfach ganz andere Bedingungen vorfinden, plötzlich nur noch Online-Lehre haben und vor vielen Schwierigkeiten noch standen, die einfach nebenbei passiert sind. Viele Studierende haben den Nebenjob verloren, wussten nicht mehr, wie es weitergehen soll zukünftig. Mhm. Und das Problem ist ja, dass die Regelstudienzeit an die Auszahlung des BAföGs gekoppelt ist. Und wenn man die Regelstudienzeit nicht verlängert und man dann jetzt aufgrund der Corona-Krise einfach Zeit verliert, stellt sich halt die Frage, ob man sein Studium weiterhin finanzieren kann, wenn man einfach nicht mehr BAföG-berechtigt ist. Und fast alle Bundesländer, ich glaube, bis auf Sachsen-Anhalt und das Saarland, hatten das uneingeschränkt eingeführt. Und dann gab es jetzt heute endlich für die Studierenden die Perspektive, dass es auch hier kommt. Also an der Stelle echt vielen Dank an Jürgen und die SPD-Fraktion, dass man da weiterhin Druck gemacht hat. Und das ist echt eine Verbesserung für junge Leute.
Ja, also ein Hoch geht raus an Jürgen Renner. Nicht nur heute, sondern an jeden Tag im Jahr, würde ich sagen. Aber ich weiß nicht, wie du dazu stehst.
Ganz deiner Meinung.
Okay, alles klar. Ist eine total wichtige Sache. Und ich habe die Debatte immer so ein bisschen auch mitverfolgt und habe einfach mit Unverständnis gesehen, dass das, also für mich war das schon ein Häkchen dahinter und ich dachte, das wäre überall schon so und dass das Saarland noch nicht umgesetzt hat, fand ich echt erschreckend und finde ich sehr gut, dass das sich geändert hat. So.
Wie viel steht es beim FCS?
Immer noch 1-0, also 0-1, die spielen in Magdeburg und führen.
Sehr gut.
Voll gut. Ich bin der Meinung, dass ich dir schon mindestens 5 Fragen gestellt habe. Ich hätte da noch ein paar zum CDU, zum neuen CDU-Vorsitzenden und so. Aber ich weiß gar nicht, ob wir da jetzt nochmal so tief einsteigen sollten. Ach nee,
komm, lass uns das am Montag kommentieren, wenn es passé ist.
Genau, ich finde auch, wir sollten uns ja vorher in die in sozusagen die Situation anderer Parteien und deren Personalentscheidungen nicht einmischen. Deswegen
können wir doch einen Einmischungssatz noch machen. bist du Hashtag Frauen für März, Fina? Ist das dein Ding?
Klar, total.
Absurd. Ich habe gestern auf Twitter echt einen witzigen Tweet gesehen. Da stand dann als Bildüberschrift der Admin der Seite Frauen für Friedrich Merz und dann war es ein Foto von Tilman Kuban. Fand ich sehr witzig. Ja, aber war natürlich Satire ein Joke, wobei ich es mir auch vorstellen könnte, wer weiß am Ende, wie das abläuft. Aber ja, fand ich echt abstrus, dass es da Frauen gibt, die sich proaktiv für Friedrich Merz aussprechen, in gutem Wissen und Gewissen, was er irgendwie mitgetragen hat bei Abstimmungen im Deutschen Bundestag, wenn ich zum Beispiel an die Vergewaltigung in der Ehe denke. Das sind für mich einfach so krasse No-Gos. Das ist für mich als Frau, die gerne in einer gleichberechtigten Welt leben würde, perspektivisch fast untragbar macht, eine solche Person zu wählen.
Ja, gut, aber ich meine, man muss ja auch mal ehrlicherweise sagen, wir zwei werden auch nicht in die Situation kommen, ihn für irgendwas wählen zu müssen. Das ist ganz gut. Und heute hat dann auch irgendwer, ich habe dazu auch einen Post gemacht und dann hat irgendwer drunter geschrieben von wegen, naja, ich wusste gar nicht, dass du in der CDU bist, so im Sinne von, du darfst das nicht kommentieren als Nicht-CDU-Mitglied, aber ich glaube schon, dass es eine größere Bewegung war, die da heute sich auch wirklich nochmal positioniert hat. Ich habe eben bei einer Instagramerin gelesen, so von wegen, naja, wir haben auch die letzten Jahre und Jahrzehnte halt nicht gearbeitet, damit irgendwie Friedrich Merz jetzt um die Ecke kommt und uns die 50er Jahre zurückkatapultiert. Mhm. Und ich glaube, das ist so das Feeling, was viele haben im Moment. Genau, ich glaube auch, dass das deswegen sehr, sehr schwierig wird für ihn, am Wochenende da durchzukommen. Und genau, das werden wir sehen. Aber ich finde es eine gute Entscheidung, dass wir das am Montag nochmal besprechen. Ich lasse dir jetzt deine 60 Sekunden.
Stimmt.
Und hoffe, dass du ready bist und los.
Das Jahr war vor allem geprägt von Corona, von rechtsextremen Attentaten wie Hanau. Dann im Sommer, als der Lockdown etwas leichter wurde, von der Black Lives Matter Bewegung, die Probleme aus den USA, strukturellen Rassismus auch hier aufgezeigt hat, wo sich viele solidarisiert haben. Danach dachten wir, alles wird besser. Dann ist leider die Situation von den Geflüchteten aus Moria, also beziehungsweise Lesbos, schlimmer geworden. Es hat gebrannt. Wir wollten, dass die Menschen evakuiert werden. Das wurden sie bis heute nicht. Und dann sind wir in erneuten harten Lockdown geschlittert und hatten die Schwierigkeiten mit ganz vielen Corona-LeugnerInnen und Verschwörungstheoretiker beziehungsweise GläubigerInnen. Und
noch 10 Sekunden.
Kam schon Ende des Jahres und wir dachten, alles wird besser, aber dann wurden wir 2021 mit Sturm auf das Kapitol schon eines Besseren
belehrt. 3, 2, 1, sehr gut.
Aber wie traurig, Fine, ich habe eigentlich nichts Positives genannt.
Nee.
Was war denn positiv? Sag mal schnell eine positive Sache.
Also tatsächlich, das ist auch jetzt nicht 100%, aber ich würde sagen, dass ich den Sommer als relativ positiv empfunden habe. Ich fand eure Nachbarschaftshilfe positiv. Ich fand gerade so zu Beginn diese ganze Frage nach, wie unterstütze ich meine Nachbarn, die Solidarität im Lockdown, positiv. Ich habe eine Studie von der Bertelsmann Stiftung gelesen, die auch ein bisschen aufzeigt, das war so eine Vorstudie, die auch ein bisschen zeigt, dass der Zusammenhalt erstaunlicherweise eher gestiegen ist jetzt in dem letzten Jahr. Also ich glaube, wir können
das positiv stimmt, das sind positive heute. Dinge.
Und
absolut.
Und wir positiv haben weiter.
Auch eine wichtige Sache vergessen. Oh. Wir haben vergessen, allen, die dabei sind, ein frohes neues Jahr zu wünschen.
Aber wie macht man das am 12.
Am 12. Also da wir das erste Mal live sind, würde ich sagen, wir müssen es an dieser Stelle unbedingt machen und euch ein gesundes und zufriedenes Jahr 2021 wünschen. Und uns allen wünsche ich, dass es, wenn wir nächstes Jahr unseren 60-Sekunden-Rückblick machen, dass Corona dann nicht mehr so eine große Rolle spielt.
Nee, wahrscheinlich eher keine Ahnung, da bin ich echt mal gespannt, was das sein wird. Und ich bin aber auch gespannt, was wir nächsten Montag miteinander besprechen und wünsche dir jetzt einen ganz schönen Abend und guck mal schnell, wie es beim FC läuft.
Ja. Und dir wünsche ich eine gute Sitzungswoche, Pino, und ich freue mich am Montag schon davon zu hören, wie es so lief.
Ja, sehr cool. Schön.
Freue dann mach's gut, dann. Bis bald. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Thank you.